Der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten, der ist schon relativ lang sehr klein. Und wenn man heute von einer Stadt Landgraben redet, man hat nicht mehr den Gegensatz zwischen den Städtern und den Bauern. Das war während dem Ersten Weltkrieg sehr stark gewesen, da es Konflikte gab zwischen den Städtern, die Hunger hatten, die unter den hohen Lebensmittelpreisen gelitten haben, und auf der anderen Seite den Bauern, die probierten, möglichst viel Geld zu verdienen. Das war ein materieller Konflikt gewesen zwischen Stadt und Land, wo es darum gegangen ist, um Lebensmittelpreise und so Sachen. Jetzt haben wir einen anderen Stadt-Land-Gegensatz. In der Stadt sind nicht mehr Arbeiter, die Hunger haben, sondern die Arbeiter sind eher schon in die Agglomerationen abgezogen oder haben kein Stimmrecht in der Stadt. In der Stadt haben wir heute mehr gut ausgebildete Leute, die Rot-Grün wählen, die neue Werte, Offenheit zeigen. Und das ist etwas ganz anderes als im Ersten Weltkrieg. Und von dort, denke ich, ist auch der Gegensatz Stadt-Land, das ist heute ein Wertegegensatz. Und wenn man auch die Themen anschaut, es sind nicht mehr Lebensmittelpreise, es ist auch nicht mehr die Landwirtschaftspolitik an sich, sondern es sind ganz andere Themen wie Öffnung gegenüber Europa, Lebensstil, Diversität der Gesellschaft in Bezug auf Landwirtschaft, wenn schon ökologische Landwirtschaft. Das sind Werte, die die Städte vertreten. Und auf dem Land, also jetzt in den agrarischen Gemeinden, würden die vielleicht weniger verstanden oder weniger teilt, wie sie an traditionellen Lebensformen noch festhalten. Und darum denke ich, der Stadt-Land-Konflikt heute ist ein Wertekonflikt. Und der Konflikt, der bleibt, auch wenn die Bauern immer weniger werden.
Hallo und herzlich willkommen zu «Tier und Haltung», ein Podcast von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Am 25. September stimmt die Schweiz über die Initiative gegen Massentierhaltung ab. Die Initiative fordert unter anderem eine tierfreundliche Haltung und Unterbringung für alle Nutztiere in der Schweiz, dass sie Zugang ins Freie haben und dass die maximale Gruppengröße pro Stall reduziert wird. Immer am Freitag reden wir in diesem Podcast mit einer Fachperson über einen Aspekt der Massentierhaltung in der Schweiz. Heute zu Gast ist der Politologe Werner Seitz. Er forscht unter anderem zum Stadt-Land-Graben. Von ihm wollte ich wissen, wie ausgeprägt der Graben ist in der Schweiz und welche Rolle er wird spielen bei der Abstimmung zur Initiative gegen Massentierhaltung. Ich bin Katrin Hiss, Radiojournalistin und Produzentin von diesem Podcast und wünsche euch viel Spass mit «Tier und Haltung» Episode 6. Werner, willkommen in unserem Podcast. Schön, bist du heute da.
Merci.
Wenn du sagst, du bist Politologe, du hast 20 Jahre lang im Bundesamt für Statistik, Sektion Politik, Kultur und Medien geleitet. Vor rund 8 Jahren ist dein Buch erschienen mit dem Titel «Geschichte der politischen Gräben in der Schweiz». Du hast dich also tief auseinandergesetzt mit dem Stadt-Land-Graben. Wie misst man so einen Stadt-Land-Graben?
Also zuerst schauen wir mal die 2000 Gemeinden an, die Schweiz hat. Also genau jetzt sind 2250 im Moment. Und dann schaut man jede Gemeinde an, wie viele Einwohnerinnen hat sie, was hat sie für eine Arbeitsplatzstruktur, was für eine Wirtschaftsstruktur, was für Pendlerinnenflüsse, also ob man mehr weg oder kommen mehr an. Und wenn man all das hat, das sind verschiedene Indikatoren, dann kann man eine Typisierung machen. Und die Typisierung, die ist international abgestützt. Das Bundesamt für Statistik hat in den 80er Jahren eine 22er-Typologie entwickelt und die ist jetzt verfeinert worden auf 9. Und die 9 Typen, die kann man dann noch mehr kondensieren und noch mehr und noch mehr. Und am Schluss kommen wir auf 4 Typen zum Beispiel oder 3, wo wir Land, ländliche Gemeinden haben und städtische Gemeinden und vor allem in der Mitte dann die Agglomerationen. Und wenn man jetzt vom Stadt-Land-Graben redet, dann meint man nicht ein Graben zwischen zwei Einheiten, sondern die Spanne. Wie weit liegen die ländlichen Gemeinden von den städtischen Gemeinden auseinander? Und häufig nimmt man, damit es einfacher ist, die grossen Gemeinden, die Städte, also die 5 Städte, über 100'000 Einwohnerinnen. Und auf der anderen Seite die ländlichen, agrarischen Gemeinden, das sind etwa 800. Und die Spanne hier, das ist dann der Stadt-Land-Graben.
Ich würde sagen, wir fangen mit der Bestandesaufnahme an. Was sagen die Abstimmungsresultate der letzten Jahre? Existiert tatsächlich so ein Stadt-Land-Graben?
Es existiert einer, aber in dem Sinn, dass eben die Spanne zwischen den ländlichen Gemeinden und den Städten, dass die da ist und dass sie sogar in der letzten Zeit sogar gewachsen ist. Aber es ist nicht so dramatisch, dass man jetzt das Gefühl hat, die Schweiz kommt ins Wackeln, wie sie in den 90er Jahren in Bezug auf die Sprachenfrage war, der Röstigraben. Aber seit 2015 haben wir 70 Abstimmungen gehabt und bei diesen 70 Abstimmungen hat es 12 Mal eine Stadt Langgraben gegeben, die grösser war als 20 Punkte. Und das ist relativ viel. Und in dieser Zeit hat es immerhin viermal eine Sprachengraben gegeben, aber bei 3/4 von allen Abstimmungen hat es weder eine Sprache noch eine Stadt Langgraben gegeben. Also man muss das auch immer ein bisschen in Relationen setzen. Also die Stadt Langgraben, der ist nicht omnipräsent, dass er Politik beherrscht. Aber bei gewissen Fragen ist er da und da schafft er ein Problem. Und es gibt vor allem zwei Arten von Stadt-Landgräben. Der eine Graben ist, wie zum Beispiel bei der letzten Transplantationsabstimmung, da hat das Land wie die Stadt zugestimmt, aber die einen ein bisschen mehr und die anderen sehr viel mehr. Und der Stadt-Landgraben, der ist einfach für die Wissenschaft interessant. Aber wenn es wie beim Jagdgesetz oder beim CO2-Gesetz, wenn da Stadt oder Land überstimmt wird, dann gibt es einen Aufschrei und dann ist es auch ein Problem.
Werfen wir einen Blick zurück. Die moderne Schweiz ist 1848 gegründet worden nach dem Sonderbundskrieg. Hat es denn schon den Stadt-Land-Graben gegeben in der Schweiz?
Also den hat es immer gegeben und nicht nur in der Schweiz, der ist in fast allen Gesellschaften ist das ein grundlegender Widerspruch, der da ist. Wo die Schweiz gegründet wurde, ist 1848, da war der Konflikt eigentlich mehr zwischen den katholisch-konservativen und den liberal-radikalen. Die katholisch-konservativen haben den Sonderbundskrieg angezettelt und haben probiert, eine historische Entwicklung zu stoppen. Und sie haben den Krieg verloren und die liberal-radikalen haben dann den Bundesstaat gegründet. Und insofern, dass die katholisch-konservativen alles ländliche, aus ländlichen Gebieten können, kann man das durchaus als Stadt-Land-Konflikt anschauen. Aber es hat natürlich auch auf der liberal-radikalen Seite sehr viel Landgebiete gehabt, die auf dieser Seite gestanden sind. Aber wenn man das so anschauen möchte, kann man sagen, man ist im Land der katholisch-konservativen entgegengekommen und hat sehr viele Sachen nicht zentralisiert. Also der Föderalismus war sehr hochgeschrieben gewesen und unter anderem hat man auch den Ständerat klar eingeführt, wo der Kanton relativ viel Macht gegeben hat.
Stichwort Ständerat. Man könnte sagen, der Ständerat und auch das Ständemehr, das es braucht für den Erfolg einer Initiative, dass die Institutionen sind eingeführt worden als Zugeständnis an die Landbevölkerung, weil eben dann zumal beim Sonderbundskrieg die eher ländlich geprägten Kantone unterlegen sind. Hat die Existenz des Ständemehr bei Initiativen oder sogar der Ständerat an und für sich tatsächlich heute noch eine Legitimation?
Also darüber kann man durchaus diskutieren. Die Frage ist einfach, ob das erfolgsversprechend ist. Also wir haben ja im Jahr 1999, 2000 eine Bundesverfassungsrevision gehabt. Und vom Ständemehr hat man die Finger gelassen, wie man gewusst hat. Mit dem gefährdet man eine Vorlage wie eine Verfassungsrevision. Also Ständemehr kann man nur abschaffen, indem das Ständemehr dafür ist. Und das ist wahrscheinlich nicht anzunehmen. Und ich denke einfach auch, wenn man die heutige Situation mit den heutigen Problemen anschaut, Ständemehr ist jetzt nicht ein Problem, das die Schweiz wahnsinnig belastet. Aber es ist störend. Es ist vor allem dann störend, wenn eine Stadt überstimmt wird und wenn man sieht, die Städte hätten Probleme, wo man müsste helfen, die Städte hätten den Mitspruch verdient. Und dass man dann der ländlichen Bevölkerung wie ein Ständerat so ein Gewicht gibt, das mag stören, aber es gehört nun einfach dazu. Es ist Teil vom Spiel und man muss dann auch schauen, wie viele Mal das Ständemehr gegriffen hat. Seit 1981 sind 350 Abstimmungen gewesen und viermal hat das Ständemehr gestoppt. Das ist viermal zu viel, viermal ein Ärger für die Leute, die die Initiative lanciert haben und sich etwas versprochen haben darunter. Aber es ist nicht so, dass jetzt da die Schweiz quasi einen Abgrund kriegt und ich denke, das gehört eben auch zum Spiel, dass man täglich kennt. Und wenn man eine Initiative hat, die erfolgsversprechend ist, wo man sieht, man kommt in die Nähe vom Volksmeer, dann gehört es natürlich auch zum ABC vom Wahlkampf, dass man Ständemehr sichert und dass man den Blick auch auf die sogenannten Wackel- oder Kippkantone richtet, wo man könnte überziehen. Und darum denke ich, ich finde, die Diskussion ist an sich legitim und abgebracht, aber ich weiss nicht, ob sie zielführend ist. Und das Gleiche geht mit dem Ständerat. Und beim Ständerat muss man daran erinnern, der ist nicht immer Bremskammer. Also 2015 bis 2019 hat er wahrscheinlich fortschrittlichere Positionen eingenommen als der Nationalrat. Also von dort muss man das dem auch Rechnung tragen. Aber man kann grundsätzlich fragen, ja, müssen jetzt die Kantone im Ständerat vertreten sein? Könnte man nicht auch die Städte reintun? Aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion, die viele Energien bündelt und die vielleicht gar nicht so die Leute wahnsinnig interessiert.
Du hast auch für dein Buch eidgenössische Wahl- und Abstimmungsresultate analysiert, von 1848 bis 2012. Kannst du eine Aussage dazu machen, wie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Stadt-Land-Graben entwickelt?
Also, was man feststellen kann, früher, wir hatten eine relativ stabile Parteistruktur gehabt. Das Land war zweiteilig. Wir haben im reformierten Land ein SVP gehabt, im katholischen CVP und in den Städten haben wir vor allem SP und FDP gehabt, plus ein bisschen andere Parteien noch. Und es gibt eine Zäsur, die war 1990, die Abstimmung über den EWR und die Europafrage, die generell auf dem Tapet war. Dort hat die CVP sich für die Öffnung von Schweiz ausgesprochen und hat dort an der Basis ein bisschen vorbeipolitisiert und das war die Chance für die SVP. Und sie hat dort in die katholischen Gebiete rein können, ist in der Innerschweiz, im Wallis, in St. Gall, ist sie fast überall die stärkste Partei geworden. Und das hat das ganze Parteisystem also umgepflügt. Und das war auch der Aufstieg von der SVP, der eben über die ländlichen Gebiete gegangen ist. Und zwar ist es Christoph Blocher gelungen, aus einem reformierten Milieu auszubrechen und zum Vertreter der ländlichen konservativen Bevölkerung zu werden.
Kann man also vereinfacht sagen, vorher hat es vor allem Konfessionsgraben gegeben zwischen katholisch und reformiert. Wegen dem Aufstieg von SVP ist der Graben weniger relevant geworden und es haben häufiger Stadt-Land-Differenzen plötzlich eine Rolle gespielt.
Ja, man kann das so sagen. Ich würde auch festhalten, dass der konfessionelle Graben, der war wichtig bis in die 60er Jahre. Und dann ist er mit der ganzen Säkularisierung, die aufgebrochen ist, und auch das katholische Milieu, das war nicht mehr da gewesen. Also, es ist alles transparenter geworden und beweglicher. Und da ist der konfessionelle Graben geschmolzen. Und das war natürlich ein wichtiger Teil gewesen, dass die SVP können, dann nachher die ganze ländliche Bevölkerung zusammenfassen. Und es ist ihnen, wenn man die Europafrage nimmt, als die Frage, wo die SVP gross geworden ist, dann war es nicht nur das Land gewesen, sondern einfach all die Bevölkerungsteile, die nicht wollen, in EWR rein oder die nicht öffnungsfreundlich waren, die an der schweizerischen Identität, wie sie sagen, wollen festhalten, die alle haben im Christoph Blocher dann und in seiner SVP eine Referenzinstanz gefunden.
Kannst du eine Aussage machen über die Zukunft? Also werden die zwei Polen Stadt und Land, die, wie du erklärt hast, sich eigentlich auf einem Kontinuum befinden, werden die in Zukunft stärker auseinandertreffen oder wieder zusammenrücken?
Also es kommt wahnsinnig darauf an, was für Themen da sind. Die Schweiz ist auch charakterisiert durch eine Kräftefeldervielfalt. Also wir haben verschiedene Spaltungen. Und das ist da, wo die Schweiz auch stark macht gegenüber anderen Ländern. Also historisch gesehen, die Schweiz hat einerseits einen konfessionellen Graben gehabt, einen konfessionellen Krieg. Es hat aber andererseits auch sprachliche Teile gehabt, plus eben auch noch die Stadt-Land. Und die sind nie zusammengefallen. Im Belgien sind die zum Teil zusammen. Und das tut ein Land spalten. Und in der Schweiz sind die Gräben überlappend. Und das gibt dann so, es gibt nie immer die gleichen Verlierer. Einmal ist jemand auf dieser Seite, einmal jemand auf dieser. Und das macht dann auch eine Demokratie lebbar und man kann auch besser so Rückschläge einstecken. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, der konfessionelle Graben, denke ich, der ist vorbei, den gibt es nicht mehr. Aber der Sprachengraben, den haben wir sehr stark in den 90er Jahren, wo die Fragen Sozialpolitik, Europapolitik auf der Agenda waren. Das hat man ein bisschen dämpfen, aber die Unterschiede gibt es immer noch. Und der Stadt-Land-Graben hat es damals auch gegeben. Also die Städte sind auch öffnungsfreundlich gewesen, aber das ist weniger dramatisch gewesen, wenn die überstimmt worden sind, wie wenn Drummond überstimmt worden ist. Und ich denke, es kommt einfach auf Themenkonjunkturen, was wieder ansteht. Dann kommt wieder mal vielleicht mehr der Abstimmungsgraben, vielleicht mehr der Sprachengraben. Aber es ist nie so, dass ein Graben alles dominiert und dass ein Teil von der Bevölkerung immer zu den Verlierern gehört.
Die Anzahl der Leute in der Schweiz, die in der Landwirtschaft arbeiten, nimmt kontinuierlich ab. Hast du das Gefühl, dass das einen Einfluss wird auf den Stadt-Land-Graben?
Der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten, der ist schon relativ lang sehr klein. Und wenn man heute von einem Stadt-Land-Graben redet, dann meint man nicht mehr den Gegensatz zwischen den Städtern und den Bauern. Das war während dem Ersten Weltkrieg sehr stark gewesen. Da hat es Konflikte gegeben zwischen den Städtern, die Hunger hatten, die unter den hohen Lebensmittelpreisen gelitten haben und auf der anderen Seite die Bauern, die probiert haben, möglichst viel Geld zu verdienen. Das war ein materieller Konflikt gewesen zwischen Stadt und Land, wo es darum gegangen ist, um Lebensmittelpreise und so Sachen. Jetzt haben wir einen anderen Stadt-Land-Gegensatz. In der Stadt sind nicht mehr Arbeiter, die Hunger haben, sondern die Arbeiter sind eher schon in die Agglomerationen abgezogen oder haben kein Stimmrecht in der Stadt. In der Stadt haben wir heute mehr gut ausgebildete Leute, die rot-grün wählen, wo neue Werte, Offenheit zeigen. Und das ist etwas ganz anderes als im Ersten Weltkrieg. Und von dort, denke ich, ist auch der Gegensatz Stadt-Land, das ist heute ein Wertegegensatz. Und wenn man auch die Themen anschaut, es sind nicht mehr Lebensmittelpreise, es ist auch nicht mehr die Landwirtschaftspolitik an sich, sondern es sind ganz andere Themen wie Öffnung gegenüber Europa, Lebensstil, Diversität von der Gesellschaft in Bezug auf Landwirtschaft, wenn schon ökologische Landwirtschaft, das sind Werte, die die Städte vertreten. Und auf dem Land, also jetzt in den agrarischen Gemeinden, würden die vielleicht weniger verstanden oder weniger teilt, wie sie das auch nicht gut finden, die Öffnungen, wie sie an traditionellen Lebensformen noch festhalten. Und darum denke ich, der Stadt-Land-Konflikt heute ist ein Wertekonflikt. Und der Konflikt, der bleibt, auch wenn die Bauern immer weniger werden. Den würde ich nicht mehr an den Bauern festhalten. Es ist zum Teil, als Metapher braucht man das noch, wenn der Christoph Blocher mit dem Albert Anker daherkommt und die alte heile Welt schildert, dann sieht man, was er meint damit. Aber an sich ist der Stadt-Land-Gegensatz heute ein Wertegegensatz.
Der Stadt-Land-Graben gibt es also immer noch. Er ist aber wahrscheinlich dynamischer oder komplizierter, als das Wort vielleicht lässt vermuten. Was für negative Folgen hat denn der Stadt-Land-Graben in der Politik in der Schweiz?
Das ist immer eine Frage vom Standpunkt. Also, was er sicher macht, ist, er tut bremsen. Er tut Entwicklungen stoppen. Also, wenn man jetzt denkt, das CO2-Gesetz, das ist jetzt nicht in Kraft treten. Das ist eine Frage vom Standpunkt. Man sagt, das ist gut, wir sollen noch ein bisschen schauen. Oder man sagt, wir haben keine Zeit mehr, es passiert. Aber ich denke, das ist einmal Erfolg davon. Und die kann man positiv wie negativ werten. Was man aber, wenn man ein bisschen Distanz hat und nicht so direkt betroffen ist, dann ist es auch sehr interessant zu sehen, wie verschieden die Schweiz ist. Also was für Leute alles in der Schweiz leben und wie die denken. Und es ist eine demokratische Gesellschaft und die lebt ja auch davon, dass man den anderen probiert zu verstehen. Man muss nicht immer alles verstehen, aber ein bisschen. Von dort denke ich, das ist ein positiver Effekt von all den Gräben, die wir haben. Ich habe auch die Röstigraben-Debatten in den 90er Jahren, die sind sehr auch, zum Teil sind sie belastend gewesen, weil das sind kränkte Teile der Bevölkerung gewesen. Aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, die gehören zu der Schweiz und die denken ein bisschen anders. Und das ist auch spannend.
Laut einer Untersuchung vom Meinungsforschungsinstitut Sotoma aus dem Jahr 2021 ist in 14 von 22 Abstimmungen von den zwei vorhergehenden Jahren der Graben sehr deutlich gewesen zwischen Stadt und Land. Was für Themen polarisieren auf dieser Linie?
Also man kann generell sagen, der Konflikt um Werte zwischen Stadt und Land, der ist seit den 90er Jahren da. Und es sind immer ein bisschen die ähnlichen Dinge. Also jetzt im Moment sind es ökologische Fragen, ökologische Landwirtschaft. Das ist das, was jetzt stark polarisiert hat. Wir haben aber ein bisschen früher die Frage von der Offenheit, also gesellschaftliche Öffnung gegenüber dem Ausland, gegenüber Europa, aber auch gegen innen, also Diversität von Lebensformen. Und dann gibt es die ganze Verkehrspolitik, die polarisiert immer wieder. Da haben die Städte einfach einen anderen Blickwinkel als die, die auf dem Land wohnen. Und ein bisschen plakativ könnte man sagen, all die SVP-Vorstöße, also vom Minderheitsverbot Burka, all die polarisieren sehr stark auf dem Stadt-Land-Gegensatz. Weil da stehen auch wieder Werte dahinter. Also es sind ja Burka-Trägerinnen, sieht man eher, wenn schon in der Stadt als auf dem Land. Aber es ist umgekehrt, wie man sich dazu stellt. Und was auch auffallend ist, in den letzten 20 Jahren sind Vorstösse von der Friedensbewegung, also die Flugzeugbeschaffungen, Waffen daheim, Waffen ist Zeug aus, die polarisieren genau gleich. Und da stehen natürlich auch wieder Werte dahinter.
Was das für die Initiative gegen Massentierhaltung bedeutet, auf das werden wir später noch zu reden kommen. Zuerst aber noch meine Rückfrage. Würdest du sagen, dass der Gegensatz oder die zwei Pole von diesem Kontinuum Stadt-Land auch Kontinuum links-rechts entspricht?
Im weitesten Sinne schon, wobei ich würde statt links würde ich sagen, es ist rot-grün. Wie das zeigt, dass postmaterialistische die neuen Werte besser auf. Die Grünen sind neu. Und die verfechten die neuen Werte sehr stark und das hat sich geändert und der rot-grüne Pol verkörpert das relativ gut. Und auf der anderen Seite, wenn man rechts nimmt und rechts versteht die SVP, denke ich, das ist die SVP steht am stärksten auf dieser Seite, die gegenteilige Einschätzungen von diesen Werten hat. Und in der Mitte haben wir dann, also zwischen denen, haben wir die bürgerlichen Parteien, die tendenziell auch mehrheitlich nach rechts tendieren, aber nicht immer, es kommt auf Fragestellungen, also FDP, CVP-Mitte, das kommt dann ganz darauf an, wo in welcher Fragestellung ist eine Öffnungsfrage oder sozialpolitisch.
Ja, laut dieser Analyse verlieren StädterInnen häufiger bei Abstimmungen gegen das Land als umgekehrt. Hast du das Gefühl, das hat Konsequenzen auf den Zusammenhalt der Schweiz?
Also so dramatisch würde ich es nicht sehen, aber es ist so, also das Verhältnis ist relativ krass. Also die Städte verlieren mehr als das Land. Das Land hat ja ein paar gehabt. Und es ist immer schmerzhaft, wenn man so eine Niederlage einfährt. Aber man muss dann wieder das Ganze sehen. Und einfach sagen, ja, das sind jetzt zwei, drei Vorlagen gewesen, die wir verloren haben. Und dann gibt es andere, die dann wieder die Städte auf die Siegerseite sind. Vielleicht in einem anderen Kontext als im Stadt-Land-Kontext. Also ich würde das nicht wahnsinnig dramatisieren im Moment. Es ist sehr ärgerlich für Städte, wenn sie Vorlagen, die für sie wichtig sind, verlieren. Aber dass die Schweiz gerade auseinanderbricht, ich würde den Vergleich zu den 90er Jahren mit dem Röstig aber nicht ziehen. Ich denke, also, dort war wirklich sehr dramatisch gewesen, wie dort eine ganze Region systematisch überstimmt worden ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber es sind schmerzhafte Niederlagen, aber es sind auch immer diese Themen gewesen. Es gibt auch andere Themen. Eben, wir haben 3/4 der Abstimmungen, hat es die Polarisierung nicht gegeben.
Im letzten Sommer hat die SVP in einem Positionspapier ein neues Findbild gezeichnet. Die Stadt würde, Zitat, eine links-grüne Schmarotzenpolitik betrieben, hat sie geschrieben, auf Kosten vom Land, wo in Augen von SVP noch richtige Schafferinnen sind. Haltest du das für einen geschickten politischen Schachzug, den sie da probiert haben?
Also ich nehme an, das war vor allem an die eigene Basis gerichtet. Und dort hat es offensichtlich verfangen. Die Leute, die SVP nahe sind, die haben den Eindruck, dass die Städter ein bisschen schmarotzen und ein bisschen komisches Leben führen. Für eine Partei, die staatspolitische Verantwortung trägt, ist das eigentlich nicht sehr intelligent. Aber die SVP hat das etwa die gemacht, dass sie radikale Forderungen oder radikale Thesen aufgestellt hat, um die eigene Basis zu mobilisieren. Weil sie ist eine sehr starke Partei und die Basis muss unterhalten werden. Aber jetzt gerade bei dem Thema hat man ja gesehen, also die anderen bürgerlichen Parteien, FDP, die Mitte, die sind nicht aufgesprungen, wie sie ja selber auch zum Teil Vertretungen in den Städten haben, wie sie ja auch Interesse daran haben, in den Städten Fuss fassen, also wieder mehr Fuss fassen, nicht nur die Städte und grüne Parteien überlassen. Von dort habe ich das Gefühl, Parteien intern mag Sinn machen, für die Gesellschaft sollte man nicht zu viele Episoden produzieren.
Ja, sehr erfolgreich ist das Positionspapier ja auch gar nicht gewesen. Es hat den Anschein gemacht, als möchte die SVP mit dem krassen Aufreissen vom Stadt-Land-Graben das Migrationsthema ein bisschen ablösen, wo lange bei Ihnen im Zentrum ist gestanden. Warum ist das Thema, so wie Sie es probiert haben, zu setzen, nicht erfolgreich gewesen?
Ja, vielleicht, weil es auch nicht stimmt. Also, Sie sind mit finanziellen Berechnungen gekommen, die wahrscheinlich recht zweifelhaft sind. Und wenn man das Verhältnis Stadt-Land mal anschaut, die Themenführerschaften von Bereichen, kann man sagen, die Städte sind sicher, also kulturell sind sie einfach Motoren von der Gesellschaft, wirtschaftlich auch. Und das sind sie, und nicht nur mit der Schweiz, das ist generell, das ist die Rolle von der Stadt. Sie sind Motoren, die die Gesellschaft vorwärts bringen, wirtschaftlich, finanziell. Und das muss auch eine SVP akzeptieren. Sie können dann über den Lebensstil in der Stadt sich auslassen und über gewisse Sachen, aber das ist einfach an den Fakten vorbei politisiert. Aber was stimmt ist, im Bereich der Politik, da haben Städte ein Nachsehen.
Gibt es da irgendwelche Mittel, den Stadt-Land-Graben zu überwinden?
Also ich denke, es geht einmal um eine Grundhaltung, die eine demokratische Grundhaltung wäre, dass man den politischen Gegner nicht beschimpft, dass man ihn nicht abmacht. Vielleicht, dass man sich sogar interessiert, wo man andere Gedanken hat. Und dass man auch die Diversität aushält. Also die Schweiz ist ein Land und zum Glück ist ein Land, wo nicht alle gleich denken. Da hat es ganz verschiedene Leute, verschiedene historische Hintergründe, und die kommen zusammen. Und Demokratie ist ja eine Staatsform, die probiert, daraus eine Linie zu finden, die möglichst allen entgegenkommt. Und wenn man anfängt, Schmarotzer auszuteilen, dann ist man allemal nicht gross interessiert, zu verstehen, warum die so sind.
Wir haben jetzt vor allem von der Stadt geredet und vom Land. Viele Leute in der Schweiz leben aber weder in der Stadt noch auf dem Land, sondern irgendjemand dazwischen. Je nach Definition sind es rund 40%. Was für eine Rolle spielen Sie in der Schweizer Politik?
Also wenn man die Abstimmungen anschaut, sind Sie das Zünglein an der Waage. Wie die Städte, die ländlichen Gemeinden, die sind nie mehrheitsfähig von sich, die sind viel zu klein. Die zeigen nur die Spanne auf. Aber dort, wo sich die Agglomeration hinbewegt, so geht dann die Abstimmung aus. Aber die Agglomerationen sind auch nicht eine einheitliche Einheit, sondern es gibt ganz verschiedene Ausrichtungen und verschiedene Zusammensetzungen von diesen Agglomerationen. Sie sind auch in einem permanenten Prozess hinein. Man hat früher mal einfach so eine grobe Einteilung gemacht in sogenannte suburbane Agglomerationen. Das sind dahinter ärmere Gemeinden, die Wohnblöcke haben, die einen höheren Ausländeranteil haben, die nicht unbedingt öffnungsfreundlich sind, die auch eher SVP wählen. Und dann hat es die sogenannten Periurbanen gegeben, die mehr Einfamilienhäuschen sind, die reicher sind, die ein bisschen konservativ sind, aber nicht unbedingt öffnungskritisch. Aber da gibt es eine ganze Palette von den Ausrichtungen, von den Agglomerationsgemeinden, aber die entscheiden letztlich, in welche Richtung das geht.
Kann man da eine Aussage darüber machen, wie sich die Abstimmenden in diesen Agglomerationsgemeinden, also sowohl suburban als auch periurban, verhalten, wenn es um Landwirtschaftsthemen geht?
Da müssen wir jetzt noch analysieren, wir müssen schauen, es gibt die Vergleichsabstimmungen, aber ob man dann aufgrund von diesen zwei Typen eine Aussage machen kann, da bin ich nicht sicher, weil die ist sehr grob. Und die Agglomerationen, die sind ja gespalten entlang der Sprachregionen, also Agglomerationen in der Romandie, die ticken anders als Agglomerationen in der Deutschschweiz, und in der Deutschschweiz ticken es auch anders im Osten als in der Zentralschweiz, als im Mittelland. Also da müssen wir wahrscheinlich sehr differenzieren, und ob es dann eine sinnvolle Aussage gibt, bin ich nicht sicher.
Kannst du schon abschätzen, was der Stadt-Land-Graben für die Initiative gegen Massentierhaltung wird bedeuten?
Also ich denke, die Massentierhaltungsinitiative ist ja an sich eine Landwirtschaftsinitiative. Sie hat aber sehr starke Wertekomponenten. Und darum denke ich, es wird wie bei der Fairfood-Initiative, es wird eine Stadt-Land-Polarisierung geben. Aber wenn man bei Wertedingen jetzt in Bezug auf die Sprachregion auch schaut, dann sieht man, es gibt auch dort, die Romandie ist in Wertefragen häufig offener als Deutschschweiz. Und bei der Fairfood-Initiative hat man das relativ gut gesehen. Dort haben sogar die ländlichen Gemeinden in der Romandie, wie die Agglomerationsgemeinden, wie die grossen Städte, haben alle dafür gestimmt. Und in der Deutschschweiz war es gerade umgekehrt. Von dort denke ich, es wird entlang von der Wertedimension polarisieren, statt Land. Aber es gibt sicher auch einen Unterschied zwischen den Sprachregionen.
Die Fairfood-Initiative ist in Urne gescheitert. Nur rund 39% der Abstimmenden haben dann ein Ja in die Urne gelegt. Warum hast du diese Initiative gewählt, um einen Vergleich zu ziehen zur Initiative gegen Massentierhaltung?
Ich habe das Gefühl, es ist von der Themenstellung her ähnlich. Sie verlangen eine umweltschonende, tierfreundliche Produktion von der Landwirtschaft. Und das ist im gewissen Sinne bei der Massentierhaltungsinitiative ähnlich. Und ich denke auch, es ist primär eine Landwirtschaftsinitiative, aber sie wird thematisiert über einen Wertekonflikt oder eine Wertedimension. Und darum habe ich das Gefühl, keine die jetzt im Moment die naheliegendste. Man muss jetzt schauen, wie die Diskussionen laufen. Oder die Kampagne, die setzt es jetzt langsam ein. Aber auch wenn man Parteienkonstellationen anschaut, also Diskussionen im Parlament, wie dann auch die Stellung bezüglich der Parteien, es sind mehr oder weniger die rot-grünen Parteien plus ein paar Verbände, die dafür sind, und die anderen dagegen, vor allem auch der starke Bauernverband, dezidiert dagegen, wie damals auch. Also von dort ist die parteipolitische Konstellation auch eine ähnliche wie die inhaltliche. Und ich denke, wenn Rot-Grün allein, und Parteien sind sehr wichtig im Abstimmungskampf, Rot-Grün allein hat einen sehr, sehr schweren Stand.
Der Stadt-Land-Graben ist ja nicht der einzige Graben, den du untersucht hast. Du hast zum Beispiel auch den Rösti-Graben untersucht. Wie wirkt der sich auf Umwelt- und Landwirtschaftsthemen aus?
Also der Sprachengraben, der Röstigraben, der ist primär ein sozialpolitischer Graben. Und in zweiter Ding ein außenpolitischer Graben in Bezug auf die Europafrage. Also dort polarisiert sehr stark. Landwirtschaft ist nicht wahnsinnig ausgeprägt. Es gibt dann so ein bisschen mehr so Juxvorlagen, wie wenn es um Subventionierung vorbeigeht. Dann ist Romandie mehr dafür als Deutschschweiz. Aber das ist ja nicht das, was gross interessiert. Landwirtschaftsvorlagen, die polarisieren nicht enorm nach den Sprachregionen. Bei der Wertedimension dann schon hinter.
Die Stimmbeteiligung bei Abstimmungen liegt häufig so bei 45-50% um. Wie steht es mit dieser Masse an Leuten, die nicht an die Urne gehen? Sind die eher auf dem Land zu finden oder in der Stadt?
Also, mir ist so eine Untersuchung nicht bekannt. Also, das könnte man sehr wohl machen, weil man hat ja absolute Zahlen und das könnte man das zuweisen. So wie ich das mitbekomme, in den letzten Jahren ist die Tendenz immer so, dass die Städte eine höhere Beteiligung hatten. Früher war es ein bisschen umgekehrt, war das Land diszipliniert. Und dann hat dort die Disziplin nachgelassen, auch mit der Ausweitung der Agglomerationen. Und in den Städten ist die Beteiligung eher ein bisschen gestiegen. Und wenn man jetzt ja die jüngsten Wahlen genommen vom Kanton Bern, und da sieht man die Beteiligung in der Stadt Bern, die ist überdurchschnittlich hoch gewesen, und im Oberland ebenfalls. Also da haben wir sowohl Stadt wie Land hat eine überdurchschnittliche, und wer ganz stark abfällt, ist stabil. Und stabil ist nicht schon seit Jahren immer sehr schlechte Beteiligung. Von dort würde ich nicht sagen, dass es einen evidenten großen Unterschied gibt zwischen der Beteiligung von Stadt und Land.
Inwiefern hat die Mobilisierung, also die Tatsache, ob die Leute abstimmen oder nicht, einen Einfluss auf den Erfolg einer Initiative?
Das kommt ganz aufs Thema an. Also es gibt, wenn die Beteiligung tief ist, dann gehen wahrscheinlich die, die immer gehen. Und man tut das so unterscheiden, dass etwa 25% bis ein Drittel, die gehen regelmäßig, die sind auch entweder gut informiert oder sie sind Gewohnheitstiere, die einfach gehen und das wählen, was sie das Gefühl haben, was sie sollten wählen. Und dann gibt es dort die nie gehen und den grossen Teil sind die sogenannten gelegentlichen Wählerinnen und Wähler oder Stimmenden. Und da ist entscheidend, wer jetzt da geht. Und eine Abstimmung wie Beitritt zum EWR, die hat massiv mobilisiert, weit über 70%, Abschaffung von der Armee auch. Und da kommen dann Leute an Turnen, wo es uns nicht gehen. Und das ist dann die Frage, wo zählen sich die an? Also sind das derartige, die jetzt mehr zur Linken mit tendieren, mehr zu der Rechten? Das ist schwierig einzuschätzen. Es kann sein, dass bei Fragestellungen wie EWR, dass dann da eben Leute sagen, ich bin gegen die Öffnung und darum gehe ich, aber die gehen sie nicht wählen. Aber da in dieser Frage sind sie jetzt gegangen, dass man die speziell abgeholt hat und weniger die, die gesagt haben, die Schweiz sollte in EWR oder bei der Schweiz ohne Armee, dass auch vielleicht viele Junge gegangen sind, die sich nicht so interessiert haben, aber gesagt haben, jetzt bei dieser Frage will ich mitstimmen. Aber in welche Richtung das entscheidet, mit steigender Beteiligung geht, das ist sehr schwierig. Und es kommt vor allem mehr aufs Päckchen an. Es ist ja meistens nicht nur eine Abstimmung, die zur Abstimmung kommt, eine Vorlage, sondern es sind zwei, drei. Und häufig profitieren dann die anderen Vorlagen von der einen, die am stärksten mobilisiert.
Am Sonntag, 25. September, dann, wenn die Initiative gegen Massentierhaltung zur Abstimmung kommt, gibt es auch zwei Vorlagen zur AHV und ein Referendum zur sogenannten Verrechnungssteuer. Kannst du einschätzen, ob die anderen Vorlagen das Abstimmungsresultat von Initiativen gegen Massentierhaltung irgendwie werden beeinflussen?
Nein, das kann ich nicht einschätzen. Es ist wirklich sehr schwierig. Aber wenn ich die vier Vorlagen anschaue, denke ich, es sind Vorlagen, die vor allem von der SP, von der Linken herkommen. Und die würden dort sicher mobilisieren, mehr als vielleicht Massentierhaltung. Aber was denn das für Effekte hat und wie die Gegenseite mobilisiert wird, das ist Spekulation.
Ja, wir haben jetzt über den Stadt-Land-Graben geredet. Zum Schluss auch noch darüber, inwiefern das andere Gräben könnten einen Einfluss haben auf die Initiative gegen Massentierhaltung oder auch die anderen Vorlagen, die am Sonntag zur Abstimmung stehen. Was denkst du, was für andere Faktoren gibt es, die noch das Resultat von dieser Abstimmung werden beeinflussen?
Ja, es kommt immer darauf an, wie stark man es thematisieren kann, wie stark sie, ja, dass die Scheinwerfer darauf gerichtet sind und auch wie einzelne Leute können argumentieren können. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man nicht diskutiert. Eine Diskussion ist sicher wichtig, dann ist es auch wichtig, dass glaubwürdige Leute die Vorlage vertreten können. Und man muss auch hoffen, dass, also wenn man jetzt auf dieser Seite steht, hoffen, dass Gegner nicht allzu dominant einfahren. Also auf dem Reisberg sieht es, sind die Beteiligungen relativ, sind nicht ganz ausgeglichen. Also es ist nicht gerade eine David-Goliath-Geschichte, aber schon. Also die Initiantinnen haben einen grossen Gegner, der gegenübersteht.
Wenn ihr seid, Politologe und Analyst von Wahlen und Abstimmungen bei Q-Faktor und Verfasser vom Buch «Geschichte der politischen Gräben in der Schweiz». Merci vielmals, bist du heute da gewesen, hast mit mir über Stadt-Land geredet.
Danke.
Das war sie, die 6. Episode von «Tier und Haltung», ein Podcast von der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Habt ihr Feedback oder Anregungen, dann schickt mir doch ein Mail auf podcast@tier-im-fokus.ch. Nächste Freitag sind wir zurück, dann ist die Agrarökonomin Priska Bauer zu Gast. Sie forscht zum Thema ressourcenleichte und tierschonende Esskultur. Mit ihr reden wir über Kraftfutter, das ja zum grössten Teil importiert wird. Wie wichtig sind die Futtermittel für die Nutztierhaltung in der Schweiz? Könnten die Schweizer Betriebe auch ohne Import produzieren? Und was sagt eigentlich der Fleischverband zu diesem nicht unumstrittenen Thema? Schön, seid ihr heute dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.